Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 4 vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Franzi.
Dina, mein Spatz.
Ich würde sagen, wir starten ganz direkt in unsere Kategorie. Mikro an euch. Haben wir die jetzt eigentlich so genannt?
Bin schon gut. Diese Umfrage ist hängen geblieben, aber ich glaube, es ist auch der bessere Name gewesen.
Die Umfrage ist hängen geblieben und ich habe einfach meinen Vorschlag hier durchgedrückt.
Lieben wir.
Sorry, aber ich finde es einen geilen Namen. Mikro an euch. Franz, wir haben so viele Zuschriften gekriegt, so viele Nachrichten. Ihr habt uns Kommentare geschrieben, ihr habt bei Spotify Kommentare geschrieben, ihr habt bei Instagram Kommentare geschrieben, ihr habt uns Instagram Nachrichten geschickt. Mega spannend. Wir lieben alles daran. Ich habe ein paar rausgesucht, die ich nachsprechen wollte. Ich habe auch ein paar so zusammengefasst. Lass uns mal direkt reinstarten. Und zwar haben wir ja letzte Woche über Raffi gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass er so wütend wirkt, ne? Und dass er einfach mit sich einfach so sehr unzufrieden wirkt. Und wir haben auch kurz darüber gesprochen, dass das ein möglicher Grund natürlich sein könnte, dass der so lange nicht geoutet war und quasi seine Identität ja verstecken musste. Und uns hat eine Zuhörerin geschrieben, dass er sich eigentlich gar nicht freiwillig bei Bachelor in Paradise geoutet hat, sondern dass er zwangsgeoutet wurde von einem anderen Teilnehmer.
Das wusste ich nicht, das ist ja richtig krass.
Das finde ich auch richtig krass, ne? Also ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Aber auf jeden Fall hat die Zuhörerin uns das geschrieben und hat auch gesagt, dass das wahrscheinlich danach ja richtig schlimm gewesen sein muss. Vor allem bei seinem familiären Hintergrund. Der hat ja einen muslimischen Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr schwierig war. Hat zumindest auch die Zuhörerin vermutet. Das finde ich schon crazy. Ich hoffe, dass das heutzutage, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass man da das nicht mehr einfach so bringen könnte, dass man jemanden zwangsoutet, oder?
Ja, voll, das geht gar nicht. Das ist eine maximale Grenzüberschreitung. Und wenn er nicht an dem Punkt war, gerade mit seiner Familie, seinem Umfeld, aber auch nicht öffentlich halt, dann geht das ja wohl gar nicht.
Absolut. Also ich finde, das erklärt auch nochmal ein bisschen mehr, warum er vielleicht gerade so mit sich und auch mit der Welt generell zu kämpfen hat. Mhm. Oder warum es zumindest so wirkt. Franzi, dann kurzer Fun Fact. Ich habe in einem Post letzte Woche, in unseren Posts sind oft ein paar kleine Fehler, ne? Ich möchte dazu sagen, wir sind hier ein winziger Mini-Verein. Eigentlich mache ich nur die ganzen Instagram-Sachen. Ich bin ja nur eine Person. Es ist anstrengender, als man denkt. Es ist mehr Arbeit, als man denkt. Und es schleichen sich echt oft so kleine Flüchtigkeitsfehler ein, auch weil ich das oft sehr schnell dann mache. Und auf jeden Fall hatte ich da auch wieder einen kleinen Fehler. Hab dann darunter kommentiert. Und dann hat eine liebe Zuhörerin auch darunter kommentiert und gesagt, nicht schlimm, ihr seid doch keine Gehirnchirurginnen. Ich habe das so geliebt, weil das klingt, als hätten wir halt echt schon so Insider.
Ich liebe das und wir haben das. Die Kohorte, die ist überall.
Haben wir. Vielen Dank dafür. Und ich finde, wir sollten das alle uns viel öfter dran erinnern. Dass wir keine Gehirnchirurgen sind und dass alles vielleicht am Ende doch gar nicht so schlimm ist.
Oder dass Fehler auch normal sind für alle Gehirnchirurgen unter euch.
Franzi, nächste Nachricht. Wir haben ja nämlich letzte Folge auch darüber gesprochen, dass die Verführerinnen von Temptation Island im Nachhinein oft gar nicht so gut behandelt werden. Dass das wahrscheinlich auch mit dem Madonna-Hure-Komplex zusammenhängen kann. Falls ihr euch nichts sagt, hört auf jeden Fall in unsere Spezialfolge zum Thema rein. Und wir haben aber dazu nochmal eine Nachricht gekriegt von der Zuhörerin, der das auch aufgefallen ist und die hat ein paar ganz spannende Beobachtungen gemacht, nämlich 3 Stück. Nummer 1 ist der aufgefallen, dass als die Valentina sich letztes Jahr im Sommerhaus mit Alex und Vanessa gestritten hat, dass sie da auch mindestens einmal bei Vanessa halt auch auf diese Verführerin-Sache gegangen ist und sowas in die Richtung gesagt hat wie, mehr als eine Verführerin bist du nicht. Nummer 2 ist ihr aufgefallen, dass die Verführerin eigentlich selten eine Trash-Karriere machen. Außer dann halt, wenn eine Beziehung entstanden ist, so wie bei Vanessa oder wie bei Emma, wo man auch eigentlich deuten könnte, okay, da haben diese gezeigt, ich bin eigentlich gar keine Verführerin, ich bin eine gute Frau, dann dürfen die weitermachen, aber wenn man sich daraus nicht so richtig, aus dieser Rolle nicht so richtig raushebeln konnte, dann sieht man die eigentlich selten wieder. Ich denke gerade über nach, mir fällt eigentlich keine Frau ein, die nach der Verführerin-Rolle so eine richtige Trash-Karriere hingelegt hat. könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ich da jemanden vergesse. Und dann dritter Punkt, da hat sie auch vollkommen recht mit, dass sie uns geschrieben hat, dass von den zu verführenden Männern die Verführerinnen während des Formats ja voll abgefeiert werden oft, ne? Die werden so richtig abgehypt. Und dann im Nachhinein degradieren die richtig und vermitteln ja auch so dieses Bild von, das sind keine richtigen oder anständigen Frauen und versuchen ja auch ihre Handlungen dann teilweise so dadurch zu legitimieren. Fand ich auch nochmal einen sehr spannenden Punkt.
Die Kohorte kann gut beobachten.
Vielen Dank dafür. Als nächstes, wir haben auch sehr viele Nachrichten zum Klassismus-Thema gekriegt. Ganz viele positive, ganz viele, die sich gefreut haben, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben aber auch ein paar kritische gekriegt. Und ich finde, dafür sollte hier auf jeden Fall auch Platz sein.
Erzähl mir davon.
Franzi, rüste dich. Und zwar hat uns eine Person geschrieben und erzählt, dass sie auch einen Armutshintergrund hat. Und sie oft das Gefühl hat, dass Klassismus sehr schnell verziehen wird. Und das Gefühl hatte sie auch bei uns, dass wir den Klassismus von Stefan und Theresia, dass wir da nur so eine kleine Rüge verteilt haben, aber das nicht genug outgecallt haben. Und dass es so wirkt, als hätten die beiden vielleicht nur so einen kleinen Patzer gemacht und nicht wirklich aktiv diskriminiert. Und ich kann den Punkt total verstehen. Und ich glaube, die zuhörende Person, die hat auch total recht, dass Klassismus ja echt noch nicht auf so einem Level angekommen ist wie Rassismus oder Sexismus. Wenn man was Klassistisches sagt, dann hat es, glaube ich, selten die gleichen Auswirkungen. Ich glaube, wenn man heutzutage was Rassistisches oder was Sexistisches sagt, dass es auf jeden Fall große Wellen zieht. Bei was Klassistischem eher nicht. Da kommt man wahrscheinlich viel einfacher mit durch. Wahrscheinlich, weil es auch noch nicht so sehr in den Köpfen von den Leuten verankert ist. Und die Person hat auf jeden Fall recht. Ich glaube, wir waren da nachsichtig mit den beiden. Aber zu unserer Verteidigung möchte ich sagen, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich immer nachsichtig sind. Weil zumindest haben wir schon eigentlich bei jedem Thema, um das es geht, die Kommentare kriegt, dass wir zu nachsichtig sind. Egal, ob es jetzt um sexistische Männer geht oder ob es um Rassisten geht oder jetzt auch, wo es um Klassismus geht. Und ich finde es eigentlich auch gut. Ich möchte gerne nachsichtig sein. Und ich finde, wir versuchen ja auch vor allem solche schweren Themen immer von verschiedenen Seiten zu beleuchten, ne? Und tatsächlich auch nachsichtig mit allen Menschen eigentlich zu sein. Denn wir alle machen ja Fehler. Wir auch sicherlich. Und ich finde, dass da oft Nachsicht ein bisschen besser ist als volle Attacke, weil ich glaube, dass wir dann auch besser daraus lernen können. Und ich hatte das Gefühl auch, dass wir vor allem in der Folge generell nachsichtig sind, denn wir waren ja auch zum Beispiel mit Tobi und Michael, die waren, fand ich, in der Folge auch relativ sexistisch, mit denen waren wir auch sehr nachsichtig.
Was ich super wichtig finde, ist auch zu sagen, nur weil wir versuchen hier nachsichtig zu sein und die Menschen nicht als Ganzes als schlecht zu bewerten oder dann, ich glaube, was wir gesagt haben letzte Folge, ist, dass wir glauben, Theresia und Stefan hatten bestimmt diese Aufklärung noch nicht und haben denen sozusagen den Vertrauensvorschuss damit ja gegeben, dass die das gerne lernen würden und da besser werden würden. Was mir wichtig ist, ist, dass nur weil wir das geben, das nicht heißt, dass wir die Taten gutheißen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Aussagen sind zu verurteilen, das bleibt so, bei allen Ismen. Und Menschen, die betroffen sind, das ist auch völlig nachvollziehbar, dass wenn die dann sagen, nein, aber jetzt mit dem Menschen möchte ich nichts mehr zu tun haben, das ist meine Grenze, die solche Aussagen tätigen. Aber ich glaube auch, dass wir alle in einem klassistischen, rassistischen, sexistischen System groß geworden sind und dass, um zu wachsen, wir alle mal diese Nachsicht auch brauchten. Also ich brauchte die ganz viel in Bezug auf meine Sozialisierung, dass andere Menschen eben nachsichtig mit mir waren, gute Freundinnen mir gesagt haben, hey, deine Aussage hat mich verletzt als zum Beispiel Person of Color oder so wie du gerade über Geschlechterrollen sprichst, willst du das nicht mal hinterfragen, bevor ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und so. Ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass diese Nachsicht nicht bedeutet, dass die Sachen an sich gut geheißen werden.
Und gleichzeitig kann ich total verstehen, dass diese Person, die uns geschrieben hat, die ja selbst betroffen ist, dass ich für die Nachsicht so anfühlen kann, als würden wir ihre Verletzung absprechen. Das war auch ein Teil von dem Kommentar, den sie uns geschrieben hat. Und vielleicht müssen wir da in Zukunft noch eine bessere Balance finden. So die Balance zwischen nachsichtig sein, aber auch Betroffenen dadurch nicht das Gefühl verleihen, dass wir ihnen ihre Verletzung absprechen wollen.
Voll. Ich fand das auch einfach wirklich schlimm. Also mir ist wirklich das Herz gebrochen. Vor allen Dingen, als die Emma da eingeblendet wurde, die gesagt hat, ich werde nicht ernst genommen, weil ich einfach nicht so spreche wie der. Ich fand das so schlimm.
Zweite Nachricht zum Thema Klassismus. Zweite kritische Nachricht zum Thema Klassismus. Wir haben auch eine Nachricht gekriegt von einer Person, die angemerkt hat, dass in unserem Teil zum Klassismus es zu sehr darum ging, was die Gründe sein könnten, warum halt nicht jede Person so den höchsten Bildungsgrad erreicht und zu wenig um den Kernteil von Klassismus, wo es nämlich darum geht, dass Menschen aufgrund ihres wahrgenommenen oder tatsächlichen sozioökonomischen Status diskriminiert oder mit Vorteilen bedacht werden. Und sehr confronting Teil ihrer Nachricht. Sie fand es auch von uns klassistisch, weil sie fand, dass es bei uns teilweise so klang, als würden wir so einen höheren Bildungsabschluss hierarchisch über andere Bildungsabschlüsse einordnen und halt nur sagen, dass man das Leuten nicht vorwerfen kann, wenn sie halt nicht die gleichen Chancen hatten, dass sie dann nicht den gleichen hohen Bildungsstandard erreicht haben. Und ja, vielleicht hat sie damit teilweise auch recht. Und da muss man auch dazu sagen, wir wachsen ja alle mit klassistischen Einstellungen auf, die wir internalisieren. Wir sind da auf jeden Fall nicht ausgenommen. Und deswegen vielen Dank für die konstruktive Kritik. Wir nehmen auf jeden Fall was davon mit und ich hoffe ihr auch. Dann, letzte Sache zum Klassismus. Wir haben nämlich noch eine ganz spannende Frage gekriegt. Da hat sich nämlich eine Person gefragt, ob es auch Studien bezogen auf Diskriminierung und Benachteiligung von nicht normschönen Menschen, beziehungsweise Menschen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, gibt. Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort muss eine Spezialfolge werden.
Die wird richtig Spaß machen, die wird richtig gut sein. Ich freue mich darauf, denn eigentlich gibt es ja super viel Forschung dazu.
Es gibt unfassbar viel Forschung dazu. Das ist eine sehr gute Frage und ja, tatsächlich werden Leute diskriminiert, wenn sie nicht der Normschönheit entsprechen. Und vielleicht haben manche auch schon mal vom Pretty Privilege gehört, also dem schönen Schönheitsprivileg, dass halt Leute, die normschön sind oder besonders schön sind, dass die nicht so wie in der Allgemeinheit oft angenommen wird, dass die auf ihr gutes Aussehen reduziert werden, sondern dass sie tatsächlich bessere Chancen haben, besser von anderen Menschen behandelt werden, in Bewerbungsprozessen bessere Chancen haben und auch im alltäglichen Leben einfach viele Privilegien haben, die Menschen, die jetzt nicht normschön sind, nicht haben. Ich freue mich auf diese Spezialfolge.
Ich mich auch.
Heute ist die Kategorie der Mikro an euch, ist richtig lang. Wir haben nämlich noch einen letzten Punkt, den können wir auf keinen Fall skippen. Wir haben ja in der letzten Folge über kognitive Dissonanz gesprochen und haben euch gefragt, wo ihr vielleicht bei euch auch kognitive Dissonanz im Leben erlebt habt. Und haben wir ganz viele spannende Nachrichten zugekriegt. Ich will zwei kurz vorlesen. Und zwar Nummer 1 oder beziehungsweise Thema Nummer 1. Viele haben uns geschrieben, dass ihre kognitive Dissonanz Fliegen ist. Dass sie einerseits wissen, dass es schlecht ist für die Umwelt, für ihren ökologischen Fußabdruck, aber dass sie andererseits Reisen lieben. Und ich glaube, dass ja einige Leute haben gesagt, sie reduzieren deswegen, aber dass halt auch viele Leute tatsächlich auch nach Ausreden suchen. So wie wir, glaube ich, auch. Ihr seid damit auf jeden Fall nicht alleine. Und dann haben wir noch eine andere spannende Nachricht gekriegt. Und da hat eine Person uns erzählt, dass sie während der Pubertät große Probleme hatte, ihre vorgelebten Werte des erzkatholischen Glaubens mit ihrer entstehenden Homosexualität zu vereinbaren. Diese Person ist mit dieser kognitiven Dissonanz so umgegangen, dass sie sich halt gegen die internalisierten Werte entschieden hat und jetzt glückliche Homo-Agnostikerin ist.
Das fühle ich. Ich bin doch auch sehr katholisch erzogen.
Vielen, vielen Dank für eure Einsendung. Bevor wir jetzt endlich in die Folge starten, Franzi, ganz kurz. Wir haben abgefragt und wir haben nämlich die Kohorte gefragt, wie die Kohorte sich ernährt und welche Ernährungsform sie für sich gewählt haben. Und jetzt kannst du mal raten. Was glaubst du, was der Großteil unserer Kohorte ist?
Boah, das finde ich schwierig. Ich würde sagen, der Großteil unserer Kohorte ist vegetarisch.
Tatsächlich. 32% der Kohorte sind vegetarisch. 14% sind vegan. 22% essen quasi alles. Also essen Fleisch und Gemüse. 20% essen zwar Fleisch, aber nur Bio. Und 8% sind pesketarisch.
Cool. Das ist ja super spannend. Ich würde sagen, damit ist die Kohorte im Schnitt ein bisschen mehr auf Tierwohl bedacht als der Durchschnitt der Gesellschaft, oder?
Ja, das würde ich auch so einschätzen. Vielen Dank, dass ihr abgestimmt habt. Finde ich mega spannend. Ich glaube, das war das längste Vorgeplänkel aller Zeiten.
Aber es war wichtig. Ich habe es geliebt, Dina.
Ich finde es auch wichtig. Ich finde das total auch wichtig, dass wir über so kritische Nachrichten auch sprechen.
Absolut. Also Mikro an euch ist, glaube ich, eine meiner Lieblingskategorien.
Und damit starten wir in die Main Plot Summary.
Okay. Was passiert in Folge 4 vom Sommerhaus der Stars? Beim Drehscheiben-Einrichtungsspiel saven sich Raul und Vanessa trotz Kotze. Emma sagt, ihre Wut ist kein Hass, sondern Energie, die raus muss, während Stefan und Umut die Lage klären wollen und scheitern. Laut Stefan keine Chance, weil er einen anderen sozialen Hintergrund hat als Umut. Danach stigmatisiert Umut noch kurz Menschen mit Psychose und Raul versucht, den Stress der letzten Folge mit Stefan unter Männern zu regeln, was er aber abblockt. Tessa ist genervt, weil die veganen Produkte leer sind und Alessia wird ausfällig. Sie beleidigt Tessa und sagt, sie denkt, sie ist im Ghetto. Später erlauben Tessa und Jakob ein Barbecue, woraufhin es aber trotzdem dann nochmal eskaliert zwischen Alessia und Tessa. Bei der Nominierung läuft dann alles anders als geplant. Theresia und Stefan treten zukünftig gegen Tessa und Jakob an. Und am Ende fasst Raffi alles nochmal ganz gut zusammen. Er sagt, irgendwie ist es immer ein Gegeneinander statt ein Miteinander. That's it.
Franzi, ich liebe doch schon wieder alles daran.
Das ging echt ab, oder?
Das Sommerhaus liefert ab. Es ist nicht umsonst so erfolgreich.
Wirklich nicht. Sollen wir mal mit dem Drehscheibenspiel starten?
Unbedingt. Könnte ich nie mitmachen.
Ich könnte es vielleicht noch mitmachen. Und wie bei so vielen Spielen sitze ich bequem auf der Couch und denke so, boah, das würde ich aber besser machen. Das ist voll bescheuert. Ich weiß natürlich, dass es einfach nur eine Illusion ist, wenn man bequem auf der Couch sitzt. Trotzdem war es auch so da bei mir. Aber dann, als die Vanessa die Kotze runterschluckte, da dachte ich, nein, auf gar keinen Fall würde ich das tun. Auf gar keinen Fall. Die hat wohl dreimal runtergeschluckt und das vierte Mal musste es dann ganz, boah, nee, ich kann das nicht, das geht, boah, das fand ich richtig schlimm.
Aber die hat auf jeden Fall Biss, ne? Ich finde das bewundernswert.
Ja, die hat ja auch Biss in dieser Beziehung.
Ich weiß nicht, ob ich das als Resilienz bezeichnen würde. Die hat auf jeden Fall Durchhaltevermögen.
Die kann viel ab.
Und ich glaube, das ist beim Raoul und beim Drehspiel gleichermaßen notwendig. Was ich kurz sagen will, Jakob, was er da erzählt mit der Geschichte, er sagt ja, dass wenn man sich so Sachen merken will, dass man das in eine Geschichte einbauen will. Er hat damit absolut recht, das ist sehr schlau. Und er hat ja gesagt, es muss so pervers wie möglich sein, ne? Und ich weiß nicht, ob es unbedingt so pervers wie möglich sein muss, aber es muss auf jeden Fall so abgefahren wie möglich sein. Das kann man sich auch immer mal gut merken, wenn man irgendwas auswendig lernen muss, wenn man irgendwelche in der Uni, wenn man da irgendwas lernen muss. Wenn man sich abgefahrene Geschichten ausdenkt, die bleiben im Kopf. Ich habe lange auch so einen Kurs zum Krisenmanagement unterrichtet und da gab es so ein paar Theorien, die waren echt irgendwie komplex. Da habe ich mir auch immer gedacht, also das hätten die Leute, die sich die Theorien aufgedacht haben, hätten das auch ein bisschen klarer aufschreiben können, ne? Die haben da ellenlange Texte geschrieben. Das hat meistens niemand von den Studierenden verstanden. Wenn ich dann aber das Ganze erklärt habe an so einem Beispiel, wie ich in meiner Küche mit rote Beete jongliere und wie ich die rote Beete schneide und wie ich halt gucke, dass es nicht meinen besten Pullover versaut und so, ne? Und wie es dann aber langsam über die Zeit zu einem Unfall kommen kann und so weiter, ne? Dann konnten sich das alle merken, weil die sich dann halt mich vorgestellt haben, wie ich in meiner Küche war mit irgendwelchen rote Beete. Und das haben wir öfter tatsächlich noch Jahre danach, habe ich ein paar Studenten mal wieder getroffen. Und da haben die mir erzählt, ich muss immer noch an dich und die roten Beete denken, wie du da standest. Werde ich nie vergessen. Und so ist es, ne? Man muss sich irgendwelche weirden Geschichten ausdenken. Ich weiß, die Sachen aus meinem Studium, die mir auch immer noch am besten im Kopf geblieben sind, sind nämlich tatsächlich die Dinge, wo ich mir schräge Eselsbrücken überlegt habe. Habe ich mit meiner Lerngruppe immer zusammen gemacht. Stundenlang haben wir uns die schrägsten Eselsbrücken und die schrägsten Geschichten überlegt. Und es klappt.
Es klappt auch. Ich weiß noch, nachdem ich das gelernt habe in der Uni, bin ich völlig eskaliert und meine Eselsbrücken waren so crazy, dass die so random waren, dass ich mich dann nicht mehr so gut aber wieder auch an die erinnern konnte, weil die, glaube ich, einfach zu abgefahren waren.
Es gibt immer bei allem Limits.
Mir ist eine Sache noch aufgefallen bei diesem Drehscheibenspiel, nämlich, dass die Paardynamiken bei all diesen Spielen ja echt ähnlich sind. Also ich finde, Paare, die sich bei den Spielen davor angeschrien haben, schreien sich dann jetzt hier auch wieder an. Und Paare, die anders geschafft haben zu kommunizieren, kommunizieren auch wieder anders. Finde ich schon wirklich krass. Und das zeigt ja wieder, was wir schon oft hier gesagt haben. Das sind einfach Stresstests. Es kommt gar nicht so sehr auf den Inhalt an, meiner Meinung nach, sondern es ist einfach eine Stressreaktion. Und in die Formate gucken dadurch, wie die Paare auf Stress reagieren. Crazy.
Was mir aufgefallen ist, ist das ja, einerseits würde ich schon sagen, nach so einer Aufgabe ist schon gut, sich zusammenzusetzen und zu reflektieren, ne? Sich zu überlegen, was haben wir gut gemacht, was könnten wir besser machen, was brauchst du, um beim nächsten Mal besser zu performen und was brauche ich? Also so eine Reflexionsrunde, ne? Ist super. So ein kleines Assessment. Und Umut und Emma, die haben einen kleinen Ansatz davon. Und als sie begonnen haben damit, habe ich gedacht, ach ja, ist ja gar nicht verkehrt. Aber nach dem anfänglichen guten Gedanken, finde ich, machen die einfach alles leider falsch, ne? Denn vielleicht, ich würde sagen, wenn man seine Performance so reflektieren möchte, sollte man vielleicht ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann tatsächlich fragen, was könnten wir besser machen, wir zusammen als Team. Aber bei denen ist es genau andersrum, ne? Die auf dem Weg noch zum Haus fangen die an, sich anzuschreien. Statt konstruktiv zu überlegen, was könnten wir besser machen, fangen die an, sich fertig zu machen und rechtfertigen sich, warum sie jeweils nicht das Problem war, sondern warum die andere Person tatsächlich das Problem war.
Weißt du, was ich irgendwie eigentlich ganz süß daran fand? Als sie Emma gesagt hat, das ist kein Hass, also die reden ja dann später nochmal über diese Sequenz, sondern das ist ein Kampfschrei. Ich habe diese Energie in mir und die muss raus. Wirklich, Dina, ich fand das so eine süße Umschreibung für das, was da in ihr vorgeht. Und ich habe das so gefühlt, weil ich glaube, dass sie da, ohne es zu wissen, den Nagel super auf den Kopf trifft, was so körperliche Reaktionen betrifft, wenn man sich, ich wollte jetzt sagen, getriggert fühlt, aber sagen wir, wenn Situationen eben viel in einem auslösen. Weil es ist ja genau das, was passiert bei Traumata, dass oder bei verletzlichen Situationen, wenn wir jetzt mal in kleinere Sachen denken, es muss nicht alles die Diagnosekriterien von Traumata erfüllen, aber trotzdem, wenn wir auf Stress stoßen, dann löst das eine Sympathikusreaktion in unserem Körper aus. Das heißt, unsere neuronalen und hormonellen Abläufe werden aktiviert, die für so eine Art Überlebensmodus zuständig sind. Da haben wir ja hier schon einige Male drüber gesprochen und dass das eben in so einer Art Kampf- oder Fluchtmodus oder im Einfrieren oder im Vorn, also dem People-Pleasing, resultieren kann. Aber auf jeden Fall geht ja eine Art von Spannung durch den Körper, ne? Also Energie, die, und das kann halt kurzfristig adaptiv sein, weil wir überleben, weil wir reagieren können, ohne groß nachzudenken. Aber wenn eben über einen längeren Zeitraum der Körper immer wieder stressigen oder verletzlichen Situationen ausgesetzt wird, kann das eben auch schwierig sein, weil der Körper dann häufig gar nicht mehr so richtig diese ganzen Erfahrungen verarbeitet und dadurch immer wieder schneller aktiviert wird. Und das kann zu langfristig, wenn das wieder und wieder passiert, zu psychischen, aber auch körperlichen Problemen führen. Also sowas wie Schlafstörungen, Angststörungen, Nervosität, Überregtheit, Wutanfälle, Gewichtsprobleme, Dissoziation, Depression, Isolation oder dem Verlust von Körpergefühl. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht gesagt, was eben passiert, wenn wir viel gestresst werden, viel Verletzungen haben mit dem Körper. Aber es ist so eine kleine Erklärung, wie sich eben schmerzhafte Erfahrungen oder auch kleine bis größere Traumata in unseren Körpern manifestieren, wenn sie eben nicht angegangen werden und wir vor diesen vermeintlich negativen Gefühlen oder dem, was passiert ist, wegrennen. Oder wie Esther Perel sagen würde, Trauma doesn't like to be touched.
Was wir übersetzen könnten mit Trauma mag es nicht, angefasst zu werden.
Das ist genau. Was ich damit sagen will, das Gefühl der inneren Spannung spielt dabei eine riesige Rolle. Und so können eben vermeintlich kleinere Dinge auch größere Reaktionen auslösen, weil eben eh schon der Körper von Grund auf in so einer Art Spannungszustand ist, aufgrund der Vergangenheit. Und sich Menschen, deren Körper viel in dieser Anspannung ist, eben auch schwieriger entspannen können und sowas. Und dann eben schneller wieder in diesen Überlebensmodi sind. Und deshalb ist es auch super, finde ich es immer super wichtig, dass Körper in Therapien mit einbezogen werden. Und alles in allem liebe ich einfach, wie die Emma das hier bei sich selbst beobachtet, superweise. Und wie sie dafür Worte findet und sagt, das ist kein Hass, es ist nicht so, dass ich andere Menschen hasse, dass ich jemandem schaden will, aber es ist Energie und die muss raus. Ich finde das einfach schön.
Obwohl natürlich langfristig es sicherlich eine bessere Lösung wäre, die Energie auf eine andere Art und Weise rauszulassen, oder?
Ja, absolut. Und auch vielleicht nochmal hinzugucken, woher die ganze angestaute Energie denn kommt.
Ich fände es auch total spannend zu sehen, ob die das auch im alltäglichen Leben hat oder ob das jetzt diese Situation im Sommerhaus ist, die das auslöst, oder?
Das kann natürlich auch sein. Ist halt einfach auch eine stressige Situation, ja.
Aber ich kann mich da total reinfühlen. Ich kann mich total reinfühlen in dieses Gefühl, dass da gerade irgendwas Großes ist, was mich unter so eine konstante Anspannung versetzt, dass schon die kleinsten Sachen mich zum Explodieren bringen.
Ich fühle das auch komplett.
Hast du einen Tipp? Was kann man da machen?
Yoga und Meditation hilft. Ich weiß nicht, ob das für viele der Tipp ist. Ich glaube, was auch helfen kann, ist natürlich eh immer Therapie oder darüber sprechen. Es muss ja auch nicht ein therapeutischer Rahmen sein. Es kann auch ein Rahmen sein, in dem man sich sehr sicher mit FreundInnen fühlt oder andere Räume, in denen man über mentale Dinge spricht.
Kommt natürlich wahrscheinlich auch darauf an, was genau das jetzt auslöst, ne? Ob es tatsächlich, so wie wir das in der Psychologie auch definieren würden, ein Trauma ist oder ob es tatsächlich eher ein Event oder ein Vorkommnis war, was einen großen Einfluss hatte, aber jetzt nicht tatsächlich ein Trauma ist. Franzis geht ja wild weiter mit Umut. Die sind beide ganz schön angespannt, ne?
Die sind wirklich beide angespannt. das kommt dann zu dieser Klärungssequenz zwischen Stefan und Umut, oder? Boah, die ist mir schwer gefallen, muss ich wirklich sagen. Daran ist mir auch vieles schwer gefallen. Also einerseits, dass irgendwie da wieder diese, wir klären das jetzt unter Männer-Sache anfängt, das nervt mich. Das passiert ja richtig oft, das ist witzig, weil das, ich habe beobachtet, das einzige Paar, bei dem das nicht so ist, ist ja bei Tessa und Jakob, ne?
Total, aber die brechen ja auch generell total mit Geschlechterstereotypen, ne? Oder mit so starren Geschlechterrollen. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen.
Voll, wir nehmen das hier nicht vorweg. Aber ansonsten ist ja ganz viel, dass die das halt so unter Männern klären wollen. Und ich feiere auch, dass der Stefan das einmal nicht zulässt. Aber hier in der Sequenz mit Umut finde ich doch wieder, dass wir über eine Sache ganz klar reden müssen. Er verlässt das Gespräch mit den Worten, ich habe einen anderen sozialen Hintergrund als du und das ist das Problem. Und das finde ich ganz klar wieder sehr klassistisch. Denn was er hier eigentlich damit ja sagt ist, ich habe recht, weil ich habe mehr Privilegien als du. Und das sollte wirklich kein Argument sein, Dina.
Weißt du, was ich daran halt auch nicht verstanden habe, ist, dass der Stefan ja, glaube ich, bei Instagram erzählt hat, dass er der Erste in seiner Familie ist, der studiert hat.
Vielleicht ist es ihm gerade deshalb so wichtig, das auch zu zeigen.
Das kann natürlich sein. Also ja, der Stefan, hier glänzt er nicht. Umut glänzt aber auch nicht so ganz. Denn Umut sagt, und ich zitiere, Stefan hat eine Psychose. Und Franzi, da müssen wir jetzt erstmal zum Offensichtlichen kurz gehen, ne? Nämlich der Frage, hat der Stefan tatsächlich eine Psychose? Wir wissen es nicht. Wir sind nicht seine behandelnden PsychologInnen. Ich würde aber sagen, die Chancen, dass der Stefan tatsächlich unter einer Psychose leidet, sind extrem gering. Und wir müssen uns einmal kurz fragen, was ist eigentlich eine Psychose? Und in der klinischen Psychologie, da guckt man im DSM oder im ICD, um Diagnosen zu stellen. Und ich habe mal kurz im DSM-5 nachgeguckt, im Diagnostic and Statistical Manual. Und da wird eine Psychose als einen Zustand definiert, bei dem eine Person den Kontakt zur Realität verliert. Und Symptome sind sowas wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen und desorganisiertes Denken und Verhalten. Also das beinhaltet solche Sachen wie, dass man einfach ganz verschwommene Wahrnehmungen hat von Sachen, dass man Dinge sieht, die nicht vorhanden sind, Stimmen hört oder Dinge sieht, die andere nicht sehen. Das wären die Halluzinationen. Wahnvorstellungen sind sowas wie, dass man halt falsche Überzeugungen hat, die man aufrechterhält, obwohl sie offensichtlich halt nicht mit der Realität übereinstimmen. Und halt auch, dass man Schwierigkeiten hat, so klar und organisiert zu denken oder halt so ungewöhnliches Verhalten zeigt, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Das sind so drei der häufigsten. Es gibt noch mehrere natürlich. Und in Deutschland sagt man, dass so ungefähr 1-3% der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens einmal von einer Psychose betroffen sind. Sind mehr, als ich gedacht habe.
Aber andererseits wird ja jetzt auch Cannabis legalisiert, ne? Da wird das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Franzi, die kiffenden ZuhörerInnen unter uns werden das jetzt nicht gerne hören.
Leute, ich wollte das auch ganz lange nicht gerne hören, aber es ist leider wirklich einfach so, dass Cannabiskonsum Psychosen auslösen kann und das können wir auch nicht wegdenken.
Zum Stefan zurückzukommen, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas auf den zutrifft und wie gesagt, wir können uns nicht sicher sein. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass Stefan eine Psychose hat und das zu behaupten oder das zu sagen, ist auch ganz schön problematisch.
Voll, aber ich habe das Gefühl, dass die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen im Sommerhaus fast so groß ist wie der Klassismus, über den wir ja schon gesprochen haben. Weil, und Dina, es tut mir leid, ich muss die Struktur kurz smashen, aber ich muss was vorwegnehmen. Denn später sagt ja auch die Alessia, Hilfe, wir sind hier im Irrenhaus. Das heißt, wir müssen jetzt kurz darüber sprechen, warum das problematisch ist, psychische Erkrankungen oder auch psychiatrische Einrichtungen oder so zu stigmatisieren.
Und Franzi, da will ich auch nochmal kurz einwerfen, ne? Ich glaube, das sehen wir nicht nur im Sommerhaus, dass halt solche Wörter und Aussagen so als vermeintliche Beleidigungen oder Abwertungen benutzt werden. Das ist ja schon auch im alltäglichen Sprachgebrauch, ne? Und mir fällt auch immer wieder auf, dass ich mich da auch nicht frei von machen kann. Und es hat auch, glaube ich, mal eine Person geschrieben, schon vor ein paar Wochen, dass ich in irgendeiner Folge mal gesagt habe, das wäre ja geisteskrank. Und mir ist danach aufgefallen, dass ich das öfter benutze. Das ist immer noch was so richtig tief verwurzelt in meinem Sprachgebrauch ist, wo ich mich sehr bemühe, das da rauszuholen. Das fällt mir schwer. Und es ist, glaube ich, bei vielen Menschen ja so, ne? Dass man sich schon immer mal wieder dabei erwischt, dass man psychologische Diagnosen, klinische Diagnosen so lapidar im alltäglichen Sprachgebrauch benutzt oder vielleicht sogar auch als Beleidigung benutzt oder Herabwertung von einer anderen Person.
Voll, und das verstärkt halt Vorurteile und Stigmatisierung gegenüber den Menschen, die das haben, weil das die einfach als gefährlich, unfähig oder unzuverlässig labelt, was ja häufig gar nicht der Realität entspricht. Und das führt dazu, dass auch Barrieren entstehen, um sich dann Hilfe zu holen, wenn es nötig ist. Also weil Menschen eben das Gefühl haben, dass sie stigmatisiert werden, zögern sie ganz häufig, sieht man vor allen Dingen ja ganz doll bei Männern, für die das nochmal mehr stigmatisiert ist, zögern sie dann, sich professionelle Hilfe zu holen, eben aus Angst, verurteilt zu werden und dann als schwach zu gelten, weil sie halt Scham spüren, sodass sie sich dann lieber und häufiger isolieren, was dann die psychische Gesundheit weiter verschlechtert und einfach auch ein Risiko darstellt dann für physische Erkrankungen. Denn Psyche und Körper hängen ganz stark zusammen. Das muss man auch generell sagen. Je neuer die Forschung, desto klarer wird dieser Zusammenhang aus mentaler und körperlicher Gesundheit. Es gibt viele Sachen, die lange als rein körperliche Krankheiten betrachtet wurden, wo man heute weiß, die sind psychisch vermittelt zumindest. Und ich finde das auch deshalb so schwierig, weil psychische Erkrankungen, wir als PsychologInnen, haben das ja so gemacht, dass wir einfach sagen, okay, wir haben eine Normalverteilung, nennt man das ja in der Statistik. Also Menschen befinden sich auf verschiedenen Dimensionen, alle um einen Mittelwert herum und an den Rändern sind es eben weniger. Und wenn man da einen gewissen Wert überschreitet, dann sind die Menschen vielleicht krank oder nicht krank und dann wurde das erstmal so einkategorisiert, ist man auch heutzutage ein bisschen von weg und spricht eher von Dimensionen und so. Aber trotzdem, was ich damit sagen will, ist, es geht ja um Dimensionen und Merkmale, auf denen wir uns alle irgendwo wiederfinden. Also wenn wir jetzt mal gucken, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, das sind Menschen, die sich am äußeren Rande einer Normalverteilung von Persönlichkeitsmerkmalen befinden. Und Persönlichkeitsmerkmale, die wir eben nun mal alle haben. Und genauso depressive Menschen leiden unter dem andauernden Gefühl der inneren Leere und auch das kennen wir ja eigentlich alle von Mal zu Mal. Ich zum Beispiel sehr stark, wenn ich PMS habe, aber ich glaube, im Laufe des Lebens wird jede Person auch mal innere Leere spüren. So. Dann jetzt Menschen mit sogenannten Angststörungen, da entsteht Leidensdruck dadurch, dass eine adaptive, überlebenswichtige Emotionen, nämlich die der Angst, unverhältnismäßig oft gefühlt wird. Und auch das Gefühl der Angst kennen wir ja wirklich alle. Das heißt, ich würde sagen, psychische Erkrankungen sind die Reaktion auf unnatürliche Gegebenheiten im Außen. Und das können dysfunktionale Familien sein, das kann aber auch eine krankpatriarchale Gesellschaft sein, in der Menschen unnatürliche Zuschreibungen zugeschrieben werden oder eben auch ein kapitalistisches Wertesystem, das uns Zeiten der Ruhe verbietet. Das heißt, Menschen, die sich anfangen, ihren Dämonen, ihren Ängsten zu stellen, ihren inneren Abgründen, wenn man das so nennen will, die sind Teil der Lösung und verändern dieses System, das uns krank macht, weil sie hinfühlen, statt sich selbst die Schuld zu geben. Und das zu stigmatisieren, ist einfach ein Armutszeugnis. Und ich würde mir wünschen, dass das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein dafür steigt, dass jede Person, die sich ihren psychischen, emotionalen Verletzungen stellt, eine Heldin ist. Zumal, Dina, jetzt rate mal, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens die Kriterien einer Störung erfüllen würden. Guck nicht im Drive.
Okay, ich sage, das ist wahrscheinlich, das ist schwierig zu sagen, weil einerseits denke ich mir, bestimmt 60-70% aller Menschen erfüllen die Kriterien bestimmt, aber wie viele davon lassen sich tatsächlich helfen, sodass es halt auch dokumentiert wird, denn die Zahl, die du nennst, oder die Zahl, die du rausgefunden hast, wird ja wahrscheinlich die dokumentierte sein. Und da sind es wahrscheinlich, ich würde sagen, dass vielleicht so die Hälfte sich dokumentieren lässt, also vielleicht so 40%?
Ja, du bist sehr nah dran. Es sind 30%. Und was du sagst, das stimmt natürlich absolut. Das sind ja nur die Menschen, die wirklich hingucken. Also sagen wir mal ein Donald Trump. Dem würde ich ganz viele Störungsbilder ferndiagnostizieren gerne, was ich natürlich nicht tue, weil ich nicht dazu befähigt bin. Aber der würde ja niemals in diese Statistik mit reinfallen. Das heißt, 30% sind ja nur die wirklich irgendwann dahin gehen und sagen, hey, ich habe ein Problem und dann irgendwie diese Diagnosen im Laufe ihres Lebens erfüllen. Das heißt, ich würde sagen, mentale Gesundheit ist für uns alle ein Ding.
Total, und du hast so recht, dass das Bewusstsein auf jeden Fall dafür wachsen sollte, dass wir diese Stigmatisierung aus unserer Sprache verbannen sollten. Und gleichzeitig will ich eine Lanze brechen für mich und für alle anderen. Seid nicht so hart zu euch. Ich glaube, wir sind halt alle damit aufgewachsen, dass das normal ist, dass man sowas als Beleidigung oder Herabwertung auch benutzt oder auch einfach nur als Ausdruck, dass etwas ganz wild ist. Weil ich glaube, wenn ich sage, das ist ja geisteskrank, finde ich auch, das meine ich auch manchmal was Tolles mit, ne? Und das ist ja aber natürlich auch einfach eine schlechte Idee. Ich glaube, was eine gute Idee ist, dass wir vielleicht einfach alle ein bisschen mehr mindful sind und ein bisschen unsere eigene Sprache angucken und vielleicht auch sehen, was da manchmal verkehrt läuft. Oder ob wir vielleicht auch Sachen reproduzieren, die wir gar nicht reproduzieren wollen.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben. Der Partner unserer heutigen Folge ist ja wieder Ehrlichtextil.
Franzi, und ich habe dir ja letzte Woche schon erzählt, dass ich mir Bettwäsche bei Ehrlichtextil gekauft habe, mit der ich jetzt schlafe, wie in einem fancy englischen Cottage in Cornwall. Aber Ehrlichtextil hat ja offensichtlich nicht nur Bettwäsche, die haben auch richtig tolle Unterwäsche. Und zwar war ich halt schon voll lange auf der Suche nach einfach so einem ganz schlichten Bustier, den ich für so einen Tag, wo ich Homeoffice mache, wo ich hier zu Hause bin, wo ich vielleicht mal zwischendurch zur Post laufe oder so, wo ich halt ganz viele Erledigungen machen muss, den ich da einfach anziehen kann. Und es ist gar nicht so leicht, wie man denkt, ne? Denn ich war natürlich auch mal zwischendurch bei ein paar Fast-Fashion-Ketten, hab da mal geguckt, was die so haben. Und ich finde, ganz oft ist halt einfach der Stoff so pures Plastik, fühlt sich nicht gut an, man schwitzt darin, es kneift und zwickt, man wäscht die ein paar Mal und dann sind die ganzen Nähte raus und darauf hatte ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Und es war ein perfektes Timing, dass als ich auf der Suche nach sowas war, wie Ehrlichtextil gefunden haben. Denn die haben nämlich den Vera Bustier. Den gibt's in schwarz, in blau, in weiß und in so einem Pink. Und den habe ich mir nämlich in schwarz bestellt. Und der ist einfach der perfekte Begleiter für den Alltag. Liebe ich alles dran.
Boah, Dina, und ich bin ja ein abergläubiger Mensch, ne? Das darf man ja eigentlich keinem sagen. Ich bin ja Wissenschaftlerin, aber ich bin super abergläubig. Und als ich vor einigen Jahren gehört habe, dass man an Silvester auf jeden Fall rote Unterwäsche tragen muss, da wusste ich, es wird kein Weg mehr daran vorbeiführen. Ich brauche mega schöne rote Unterwäsche. So, dann hatte ich einen Lieblings-BH in Rot. Den habe ich bei einem Campingurlaub im Baum vergessen. Das ist eine wahre Geschichte. Und seitdem trauere ich diesem BH hinterher. So, und endlich hat mein Leid ein Ende. Ich habe mir nämlich danach immer mal wieder dann rote Sachen für Silvester gekauft, weil, wie ich schon erzählt habe, da führt bei mir kein Weg dran vorbei. Ich werde kein Silvester ohne rote Unterwäsche verbringen. Und jetzt endlich bin ich fündig geworden. Nämlich bei Ehrlichtextil. Da habe ich nicht nur wunderschöne, sondern auch mega bequeme rote Unterwäsche gefunden. Und endlich ist mein BH, den ich im Baum vergessen habe, komplett vergessen, weil er mit einem noch viel cooleren, bequemeren und schöneren BH ersetzt wurde.
Welcher ist es?
Das ist Classy Lace Bralette in Granatapfel. Dazu gibt es auch wieder Mix and Match kombinierbar, noch andere mega schöne rote BHs und Unterhosen. Und ich muss sagen, dafür, dass es so stilvoll sinnlich ist und maximal viel Glück bringen wird an Silvester, ist es auch wirklich bequem.
Aber Ehrlichtextil fühlt sich nicht nur gut auf der Haut an, sondern auch im Gewissen. Denn Ehrlichtextil ist nachhaltig und fair, produziert in Europa und hat nachvollziehbare Lieferketten.
Ich liebe alles daran. Und ich verspreche dir, diesen BH werde ich nicht im Baum hängen lassen.
Wenn ihr euch auch so toll ausstatten wollt wie wir, haben wir noch einen extra Code für euch, mit dem ihr 15% Rabatt kriegt. Und zwar ist der Code TRASHIES15, TRASHIES, 15, nur das erste T groß geschrieben. Und haltet auf jeden Fall die nächsten Tage auch die Augen offen auf unserem Instagram-Kanal, denn da kommt noch ein kleines Gewinnspiel.
Damit geht's zurück zur Folge.
Franzi, die Eskalationen jagen sich hier aber, ne? Denn wir haben diese Situation zwischen Umut und Stefan, aber es kommt dann auch direkt zur nächsten. Und zwar der Streit um die veganen Produkte. Denn die veganen Produkte sind leer. Ich fasse kurz zusammen. Es gibt zwei Veganer im Haus. Tessa und ihr Freund, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Die haben vegane Produkte, aber die Nicht-Veganer essen auch die veganen Produkte. Zum Beispiel den veganen Ersatzkäse. Das findet Tessa nicht so geil. Franzi.
Was sagen wir dazu? Ich weiß es doch nicht. Ich fand das super schwer zu wissen, was ich da denke. Hab mich auch die ganze Zeit gefragt, was soll ich denn im Podcast dazu sagen? Aber also an sich würde ich sagen, alle sollen die veganen Produkte essen, solange Tessa und Jakob satt sind. Sind die satt? Wissen wir, ob die satt sind?
Also Tessa wirkte, als wäre sie nicht satt. Und sie hat ja auch klar gesagt, sie wollte sich ein Brot machen und da war noch ganz viel normaler Käse, aber halt kein veganer Käse mehr und sie konnte gar nichts davon mehr essen, was da war. Und das finde ich schon nicht in Ordnung.
Nee, das finde ich auch nicht in Ordnung.
Obwohl es natürlich eine Riesenwerbung für vegane Ersatzprodukte sind. Wenn ich vegane Ersatzprodukte machen würde, würde ich mir das jetzt raussuchen. Denn ich glaube, es ist tatsächlich Raul, der sagt, der so normale Käse ist nicht so lecker wie der vegane.
Das ist ja sowas von witzig. Die machen da die ganze Zeit auf, oh mein Gott, wann kommt unser Fleisch zurück? Aber finden das dann halt super lecker, ne? Das ist schon auch ein bisschen witzig, Dina.
Ich finde das maximal witzig. Aber auf jeden Fall flippt die Alessia da zum ersten Mal ein bisschen aus.
Ein bisschen ist gut.
Und schreit, die Veganer-Scheiße fuckt mich ab.
Ich mache hier ein Studium für veganes Leben.
Ich glaube, im Trash-TV-Sprech würde man sagen, die Masken sind gefallen. Und Franzi, also für mich, ich glaube, das ist einer der wenigen Momente, wo ich dem wirklich zustimmen würde. Denn tatsächlich, so in den letzten Folgen und auch in den letzten Formaten, wo die Alessia war, habe ich mir gedacht, krass, die ist ja so sweet, die ist irgendwie niedlich und auch ein bisschen funny, weil die so lustige Sprüche macht. Und jetzt sehen wir eine ganz andere Seite von der und die finde ich gar nicht mehr so sweet und lustig und funny. Und da habe ich mich dran erinnert, dass die ja, oder da haben uns auch Leute geschrieben, dass die auch schon mal bei so einer Show war vor Jahren für schwer erziehbare Jugendliche. Das macht jetzt im Nachhinein Sinn.
Also ja, mir war es auch wirklich einfach alles in allem zu aggressiv.
Es geht ja dann aber noch weiter. Denn erstmal als Zwischenschub kommt dann die Frage, ob Tessa allen eine Grillparty gönnt. Und das finde ich von der Produktion, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das echt unterirdisch. Denn Tessa und Jakob, die sind ja eh schon da so die Außenseiter. Und jetzt dann noch diese Frage reinzubringen, okay, erlaubt ihr den Grillabend oder verbietet ihr für alle den Grillabend? Das finde ich schon maximal fies. Und ich glaube, dass die Produktion auch damit gerechnet hat, dass Tessa sagt, nee, wir erlauben keinen Grillabend und dass sie dann noch mehr zur Zielscheibe werden und dass dann noch mehr Eskalation passiert. Aber das passiert nicht, denn die Tessa sagt ja, ich bin hier, um euch zu verbieten, macht euer Ding. Ich stelle mich nicht gegen den Grillabend.
Ich fand das irgendwie stark, weil man sieht ja auch, dass der das schwerfällt und sie macht es trotzdem. Der Jakob sagt ja auch, wir sind jetzt mitschuld, dass diese ganzen Tiere gestorben sind. Also denen fällt es beiden sehr schwer.
Was ich hier richtig auffällig fand, ist, dass die danach in der Küche stehen und der Sam, glaube ich, zu den anderen sagt, die Queen hat uns ihren Untertanen erlaubt, einmal Fleisch zu essen. Das fand ich richtig fies, weil das für mich auch nochmal so richtig versinnbildlicht hat, okay, die Tessa kann hier nur alles falsch machen. Wenn sie gesagt hätte, nee, ich erlaube euch das nicht, werden die Leute abgefuckt. Und jetzt, wo sie gesagt hat, so ja, okay, ich gebe meine Zustimmung, da wird ihr das quasi auch zum Verhängnis und die machen solche Kommentare über sie. Also ich glaube, die ist jetzt auf jeden Fall in so einer Position, wo sie einfach nichts mehr richtig machen kann, weil die anderen sich einfach kollektiv darauf geeinigt haben, dass die Tessa das Feindbild ist.
Voll. Und die scheinen total zu vergessen, dass es halt nicht die Tessa ist, die entscheidet, dass die Produkte generell in dem Haus vegetarisch-vegan sind. Und dass es auch nicht die Tessa ist, die sich jetzt überlegt hat, dieses witzige Ding mit der Einstimmigkeit, sondern dass das die Produktion macht, die offensichtlich ein Interesse daran hat, dass Streits eskalieren zu dem Thema. Und auch ganz generell. Aber die wissen halt, dass das ein geladenes Thema ist. Und es funktioniert ja auch. Aber ja, finde ich irgendwie echt ein bisschen schwach, dass die das so alles auf die Tessa projizieren.
Uns hat tatsächlich jemand geschrieben, dass Umut und Emma auch Vegetarier sind.
Guck mal, als wären die zu viert hier rausgeekelt.
Ja, das kann sein. Fand ich auf jeden Fall spannend. Ich habe nochmal ganz genau hingeguckt. Ich habe nicht gesehen, dass sie Fleisch gegessen haben, aber sie haben auch nichts gesagt. Und auch in dieser Abstimmung ging es ja quasi wirklich nur um Tessa und Jakob. Aber ja, die Tessa sagt zu, sie springt über ihren Schatten, sagt, macht eure Grillparty. Aber das hält die Alessia nicht davon ab, danach noch weiter zu eskalieren. Denn dieser Streit, der da schon einmal aufgekommen ist, der geht dann noch weiter. Und ich weiß gar nicht genau, was der Auslöser war. Man sieht es nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Oder ich hab's zumindest nicht so richtig gesehen. Aber Alessia eskaliert maximal und beschimpft die Tessa und sagt, nennt sie du krankes Stück und sagt, wenn die Kameras hier nicht wären.
Das ist eine Gewaltandrohung, ne?
Und Franzi, irgendwo habe ich im Internet auch gesehen, ich glaube bei Instagram irgendwo, dass jemand gesagt hat, sie hätte gesagt, ich stech dich ab. Aber das habe ich nicht gehört. Ich habe es zweimal geguckt. Diesen Satz habe ich nicht gehört, aber es war natürlich auch sehr viel gepiept. Deswegen bin ich mir nicht sicher.
Da frage ich mich auch, wann ist denn der Punkt, ab dem eine Produktion einschreiten muss?
Also wenn ich da in charge gewesen wäre, hätte ich die rausgeworfen.
Ich ehrlich gesagt auch. Das ist zu gewaltvoll.
Ja, ich fand das wirklich gewaltvoll und ich habe das auch klar, wenn die Kameras nicht hier wären, habe ich auch als klare Gewaltandrohung verstanden.
Ich auch. Vielleicht stellt uns deswegen RTL nicht an.
Ich war die letzte Woche nicht so viel auf Instagram unterwegs, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die Alessia gar nicht so einen riesigen Backlash, also dass die nicht so ein riesiges Echo dafür gekriegt hat, wie zum Beispiel die Emma, die sich von Raffi bedroht gefühlt hat. Ich habe dazu jetzt aber natürlich keine Daten.
Ja, und dabei hat die Alessia ja viel mehr gegen eine Person geschossen. Also bei der Emma hatte ich den Eindruck, die war mit sich selber mit den Nerven am Ende, aber die hat nicht so sehr den Raffi angegriffen oder den Sam, Wie jetzt die Alessia, die Tessa.
Ja, ich finde das echt unter der Schublade, wie die sich verhält. Ich war echt schockiert. Ich weiß gar nicht, ob wir so verbale Ausfälle, wann wir das letzte Mal die so im Reality-TV gesehen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn wir was vergessen haben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal jemand so verbal sich unterirdisch verhalten hat.
Ich auch nicht, vor allen Dingen mit den ganzen Beleidigungen, oder?
Mhm. Was ich total spannend fand, ist, dass der Jakob sich ja vor die Tessa gestellt hat in dieser Situation. Und danach sitzen die ja draußen und reflektieren nochmal. Und er fragt sie ja da und checkt nochmal ein und fragt, ob das so okay war für sie und ob er das okay so gemacht hat. Und die Tessa fragt ihn dann, ob sie ihn loben soll. Und er sagt ja. Und dann lobt sie ihn auch. Und ich fand das wirklich niedlich.
Das war irgendwie sweet, oder?
Total. Und ich finde, das war auch der Punkt, wo ich gedacht habe, oh ja, die beiden, die brechen so richtig mit Geschlechterstereotypen. Weil das bricht ja schon mit so diesen Stereotypen, die wir vom, in Anführungszeichen, männlichen Mann haben, dass er kein Lob braucht, dass der immer genau weiß, was zu tun ist, dass er vor allem besser weiß als seine Partnerin, was zu tun ist, dass er nicht nachfragen muss. Ja, ich habe das Gefühl, dass denen diese Stereotype, dass die so hinter sich gelassen haben, natürlich nicht völlig, hat ja niemanden, aber zum großen Teil hinter sich gelassen haben und jetzt so also eine ganz gesunde, nette Konversation miteinander haben. Ich habe das so richtig gefeiert.
Und ich finde auch, wir sollten das normalisieren, dass man so ganz klar sagt, was man braucht. Also ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich das so ein bisschen auch so cringe fand, das dann so zu sehen. Der so, ja, ich möchte gelobt werden. Und auf der anderen Seite dachte ich, hey, der sagt einfach, was der braucht in der Beziehung und holt sich das. Das ist eigentlich eine gute Kommunikation. Und wieso finde ich das denn jetzt so cringe? Deswegen, ich glaube, das sollte normalisiert werden.
Ich bin total bei dir. Ich fand das auch sehr cringe, als ich das gesehen habe. Und habe mich auch gefragt, woran liegt das denn? Und ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, weil wir so nicht sozialisiert sind. Weil wir sozialisiert sind, dass solche Konversationen nicht normal sind. Und vor allem glaube ich, weil der Jakob in der Situation ja schon gegen dieses stereotypisch Männliche verstößt.
Definitiv.
Aber ja, liebe ich. Franzi, es ist schon wieder so eine lange Folge. Aber ich muss zu einer Sache was Kurzes sagen. Denn der Umut äußert sich in der Folge auch zu was ganz Spannendem. Der sagt nämlich zu einem Zeitpunkt, ich verstehe nicht, wie man so bei einer Gruppe mitlaufen kann. Und das fand ich natürlich ein gutes Stichwort. Jede Sozialpsychologin, jeder Sozialpsychologe würde wahrscheinlich sofort sagen, ich kann das sehr gut verstehen. Menschen sind Herdentiere. Wir wollen bei einer Gruppe dazugehören und wir laufen der Gruppe hinterher. Wir wollen nicht herausstechen. Die Spezialfolge dazu, die wird kommen. Aber eine ganz spannende Sache wollte ich schon mal mit euch teilen. Und zwar gibt es nämlich die Conformity Studies, also die Konformitätsstudien, könnte man übersetzen, von Solomon Asch, hat er in den 50er Jahren gemacht. Das sind welche der bekanntesten Experimente in der Sozialpsychologie. Ich glaube, alle Studierenden lernen das, glaube ich, in den ersten beiden Semestern. Und die sind so spannend, denn Asch, der wollte halt herausfinden, inwieweit Menschen ihre Meinung an die von der Gruppe anpassen, selbst unter den Umständen, dass die Meinungen der Gruppe offensichtlich falsch sind. Und der hat ganz viele Studien gemacht, ganz viele Experimente, immer wieder variiert. Die Kernaussage oder das Kernding ist folgendes. Der hat Leute, Versuchspersonen, eingeladen in sein Labor, in so eine Art Klassenzimmer. Und alle, bis auf die Versuchspersonen in diesem Klassenzimmer, waren halt eigentlich Mitwissende. Also es waren seine anderen Forschungsfreunde. Die haben so getan, als wären sie auch Versuchspersonen. Und dann erhielten die in dieser Gruppe die Aufgabe, Linien auf so Karten zu vergleichen und die Linie zu benennen, die in ihrer Länge so einer Referenzlinie entsprach. Und die Mitwissenden, also seine ganzen Forschungsfreunde, die haben absichtlich falsche Antworten gegeben in den Durchgängen, um halt zu sehen, ob die echte Versuchsperson die Antwort dann übernehmen würde, die offensichtlich falsche. Und das Ergebnis war, dass ungefähr 75% der echten Teilnehmenden sich mindestens einmal der Gruppe angepasst haben und auch eine falsche Antwort gegeben haben, obwohl sie halt wussten, dass die Antwort eigentlich falsch war. Das heißt, dass der Asch halt herausfand, dass der Druck, sich einer Gruppe anzupassen, stark genug war, dass viele Versuchspersonen ihre eigenen korrekten Urteile in Frage stellten oder verleugneten. Und zusammengefasst zeigen diese Experimente halt, wie stark der Einfluss von Gruppen auf individuelle Entscheidungen sein kann. Und wir sehen da auch nochmal ganz klar so den Wunsch von Menschen, der ganz tief in uns verankert ist, nach sozialer Akzeptanz und so dieses Bestreben, dass wir halt nicht negativ auffallen wollen. Selbst wenn das halt auf die Kosten der eigenen Überzeugung geht.
Ich weiß noch, als wir das gelernt haben, hatten wir auch die Bilder von diesen Linien oder was das waren. Und ich kam da gar nicht drauf klar. Ich dachte mir nur so, das ist ja, die Antwort ist ja so offensichtlich, als ob da sich irgendwer hinsetzt und dann sozusagen absichtlich das Falsche sagt, nur um nicht bei den anderen die Doofe zu sein. Aber ja, offensichtlich ist das so. Und ich glaube, wir können uns da alle nicht von frei machen. Menschen sind soziale Wesen.
Total. Und auch vor allem dieses Gefühl nach, ich möchte nicht negativ auffallen.
Oh ja.
Das habe ich schon auch öfter mal.
Das habe ich auch.
Mir ist das in der Uni immer wieder aufgefallen bei meinem Aussehen. Denn ich glaube, so ein fancy Business Look ist jetzt nicht so richtig mein Ding. Ich bin aus dem Ruhrpott. Ich habe am liebsten großflächige Leopardenmuster. In der Uni gibt's keine Kleidervorschrift, wenn man arbeitet. Aber ich habe mich trotzdem immer, finde ich, so sehr angepasst, was so mein äußeres Erscheinungsbild angeht, weil ich nicht unangenehm auffallen wollte.
Weißt du, wo ich das auch total nur gemerkt habe? Als ich in die Schweiz gezogen bin. Man muss sagen, im Schnitt ist der Style einfach ein anderer da als in Köln. Ich würde sagen, ich finde, die Schweizerinnen haben sehr viel Style, auch in Bern, wo ich dann gelebt und gearbeitet habe. Es ist aber ein anderer Style. Es ist so ein bisschen mehr North Face. Es ist so ein bisschen praktischer. Und schon so einige Sachen, die ich dann aus Köln hatte, die eher so ein bisschen schriller waren, aus irgendwelchen Secondhand-Läden, habe ich dann tatsächlich nicht mehr getragen. Und das hat mich dann auch wütend gemacht und ich habe es trotzdem nicht gemacht. Doch irgendwann habe ich es dann auch mehr gemacht. Aber es ist schon, also ich glaube, vieles davon läuft auch ganz unbewusst und automatisch ab.
Total. Und diese Beispiele gerade von uns beiden, ne, das sind ja schon eher so, ich würde sagen, so harmlose, vielleicht auch ein bisschen witzige Fälle, wenn es halt darum geht, dass man nicht negativ auffallen will mit seinem eigenen Kleidungsstil. Ich glaube, wo es dann aber halt richtig schwierig wird, ist, wenn es um Ausgrenzung von anderen Menschen geht. Ne? Und ich finde, das sehen wir auch richtig gut im Sommerhaus. Die haben sich irgendwie darauf so kollektiv geeinigt, dass die Tessa die schlimmste von allen ist. Und ich glaube, dass sie da jetzt halt einfach so mitlaufen, weil die nicht negativ auffallen wollen. Und wahrscheinlich auch nicht, weil die selber nicht zur Zielscheibe werden wollen. Ne? Es ist halt einfach jetzt der einfache Weg, mitzugehen bei der Sache und bei der Vorstellung, okay, die Tessa ist die schlimmste von allen, als sich gegen die Gruppe zu stellen und vielleicht dann selber zur Zielscheibe zu werden.
Ja, absolut. Und ich meine, solche Effekte sind ja sogar dazu imstande, auch so Sachen wie, warum haben sich nicht mehr Menschen gegen den Holocaust aufgelehnt und so zu erklären. Und da wird es natürlich dann auch ganz düster. Und klar können wir dann hier über unsere Styles lächeln und sagen, haha, witzig, dann machen wir das unbewusst. Aber da ist es natürlich dann wirklich auch so, dass man schon sagen muss, okay, krass. Wir sind anscheinend so sozial gepolt und darauf gepolt, irgendwie dazuzugehören und nicht aufzufallen, dass wir uns selbst dann nicht aufbauschen, wenn wirklich, wirklich schlimme Dinge passieren. Ja, gruselig.
Also, dem Umut zusammengefasst würde ich sagen, Umut, ich kann schon sehr gut verstehen, wie man einfach bei einer Gruppe mitlaufen kann.
Aber jede Sozialpsychologin dieser Welt hätte diese Aussage geliebt. Danke, Umut. Wir haben uns aus dieser Frage einen Beruf gemacht.
Franzi, und dieses, dass sie jetzt alle sich kollektiv drauf geeinigt haben, dass die Tessa die schlimmste von allen ist. Ich glaube, freiwillig hätte sich keiner davon gegen die Gruppe gestellt und sich aus dieser ganzen Sache gelöst. Aber die Nominierung, diese ganze Session, die hat mir ja sehr gut gefallen. Ich glaube, die verändert jetzt nochmal einiges an den Dynamiken und Gruppen.
Die Nominierung hätte alleine schon eine ganze Podcast-Folge füllen können.
Ich fand's einfach wahnsinnig spannend.
Also,
können wir von vorne anfangen?
Von vorne.
Ich habe eigentlich zu jedem was. Mir ist aufgefallen, dass der Sam gesagt hat, dass er denkt, dass Umut und Emma ein Drehbuch haben. Das fand ich ein bisschen wild, denn bei denen habe ich viele Gedanken bei Umut und Emma. Aber nicht, dass sie ein Drehbuch haben. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht eine kleine Projektion ist. Denn ich möchte ja immer noch glauben, dass Sam und Raffi ein Drehbuch haben. Und ich möchte einfach wirklich glauben, dass die in ihrem echten Leben so nicht miteinander umgehen.
Das wünschte ich mir, aber der Raffi hat den Sam auch schon mit seiner Höhenangst einfach runtergeschubst aus den Höhen. Das kann nicht geskriptet sein.
Ich möchte einfach ganz fest daran glauben. Franzi, es kam alles, ja? Und die ist weiterhin so unterirdisch. Ich finde das wirklich grenzwertig.
Ich finde das einfach auch aggressiv.
Es ist absolut aggressiv und es gibt mir so einen richtigen Vibe von, ich fühle mich da so ein bisschen wie in so einer Schule, wo man der Alessia auf dem Schulhof gegenüber, also so begegnet, der auf die zuläuft und man sich direkt denkt, oh mein Gott, auf keinen Fall Blickkontakt haben, schnell vorbei. Also mir macht das richtig Angst. Und was mich fast noch betroffener macht, ist, dass die Alessia die Tessa bei dieser Nominierung so beleidigt und dass da niemand dazwischen geht. Dass die alle da drum herum sitzen und dass niemand sagt, okay, jetzt mach aber mal halblang, das geht so nicht, und dass niemand dazwischen geht. Tatsächlich ja eigentlich sogar noch das Gegenteil. Die Gloria stellt sich ja dann sogar auf die Seite von Alessia.
Das stimmt, und dann fängt die auch an, die Tessa zu beleidigen. Ich könnte es gar nicht glauben. Also ja, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt einfach, irgendwie, die haben sich jetzt darauf geeinigt, dass man es mit der Tessa ja machen.
Was ich mich bei der Gloria frage, ich habe ja einen kleinen Softspot für die, ne? Und ich glaube, dass die Gloria auch richtig viel einstecken muss und ich glaube, dass die oft so fies und aggressiv ist, weil da ein ganz weicher, verletzlicher Kern drunter ist. Und in dieser Situation hatte ich das Gefühl, dass die Gloria jetzt halt so ausfallen wird, weil die weiß, sie hat die Rückendeckung von der Gruppe und weil die weiß, dass die Tessa sich gerade so schlecht wehren kann. Und ich finde das schon bezeichnend, dass die Gloria bis jetzt sich eigentlich sehr friedlich verhalten hat in dem ganzen Format, vor allem für ihre Verhältnisse, vor allem für das, was wir bis jetzt von ihr gesehen haben und was wir auch bei ihr auf Instagram gesehen haben. Und dass aber die Person, bei der sie sich entscheidet, so ausfallend zu werden, die Tessa ist, die überhaupt nichts getan hat und die da relativ alleine sitzt. Das finde ich richtig schwach.
Finde ich auch. Man sagt ja auch immer, dass man den wahren Charakter von Menschen sieht, da wie sie Menschen behandeln, die nichts für sie tun können oder die gerade irgendwie nicht die Macht haben, sich zu wehren. Und ich finde, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Denn Menschen, die nach unten treten, wenn andere gerade eh schon nichts mehr irgendwie ausrichten können und vor allen Dingen das auch so, ich empfinde das wirklich ein bisschen als inhaltslos, was die gerade mit der Tessa für ein Problem haben. Man kann die mögen, man kann die nicht mögen. Ist ja völlig egal, darum geht's ja nicht. Aber was haben die konkret zu kritisieren, frage ich mich die ganze Zeit. Dass sie vegan lebt, das ist ihre Entscheidung. Ich verstehe nicht, was wirklich die Kritik ist, wenn man da in Form von konstruktiver Kritik denn denken möchte. Also sehe ich halt hier einfach nicht. Deswegen finde ich es echt, also diese ganzen Sachen, wie die sich da alle verhalten, sagen halt mehr über sie aus als über die Tessa.
Bin ich absolut bei dir.
Aber auch der Stefan steigt da ja mit ein. In das Ganze. Der hält da ja eine Rede am Ende, in der es wieder um Veganismus gehen soll. Und er redet davon, dass das ein Unterhaltungsformat ist und dass damit das Unterhaltungsformat keine politische Bühne liefern darf, weil das eine moralische Frage wäre, die Tessa hier mit reinbringt und auch keine Demokratie. Und das fand ich schon auch also inhaltlich schwierig. Was er da gesagt hat, muss ich sagen. Weil das Persönliche ist ja immer politisch. Also nichts passiert ja in einem Vakuum. Ich meine, das sieht man allein daran, dass vieles, was wir früher als privat empfunden haben, aber eigentlich durch soziale und politische Kräfte bestimmt war. Sodass eben persönliche Erfahrungen eng mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und politischen Entscheidungen eben verwoben waren und sind. Also bestes Beispiel sowas wie Geschlechterrollen. Bis zum Jahre 1977 hatten Männer zum Beispiel das Letztentscheidungsrecht über ihre Ehefrauen. Also die durften entscheiden, ob ihre Frauen einen Führerschein machen, Zugang zu Konten haben, arbeiten dürfen. Und das heißt, wenn eine Frau dann sich gestritten hätte in so einem Format, wäre wahrscheinlich genau der gleiche Vorwurf gekommen mit ihrem Mann, wenn die jetzt gestritten hätte, ich will aber Auto fahren, ich will aber jetzt ein Konto machen, dann wäre der Vorwurf gekommen, das ist hier nichts Politisches in dem Format. So, aber diese Vermischung aus den politischen und den persönlichen Differenzen, die finde ich einfach super problematisch, weil das Private, wie das Beispiel zeigt, immer politisch ist.
Gutes Beispiel auch, dass bis 1997 war ja Vergewaltigung in der Ehe auch keine Straftat. Und da wurde ja auch immer gesagt, das ist ja die Privatsache von zwei Eheleuten, was die in ihrem Ehebett machen. Dabei ist es ja ein politisches Thema. Hat übrigens auch unser guter Freund Friedrich Merz für gestimmt, dass es weiterhin so bleibt. Hat zum Glück weiter da in der Minderheit. Aber ja, da habe ich auch direkt dran gedacht, das Private ist politisch. Und ich finde es eigentlich hervorragend, wenn politische Themen in so einem Format, was so viele Leute erreicht, besprochen werden.
Ja, natürlich, weil alles ja politisch ist. Also selbst wenn wir das jetzt mal sagen, es würde jetzt nicht um Veganismus in dem Fall gehen und es wäre nicht so normal, dass Menschen Fleisch konsumieren, dann würde ja auch durch den alltäglichen Fleischkonsum in dem Format, der gezeigt würde, wieder eine Norm gesetzt werden, was wieder irgendwie eine politische Botschaft wäre, nämlich, dass es normal ist, Fleisch zu verzehren. Und das ist natürlich das Ganze jetzt umgedreht. Und weil es so normal ist, wirkt das jetzt ein bisschen abstrus. Aber natürlich sendet alles, was die da ausblenden, eine Art politische Nachricht. Genauso, wenn eben Gewalt als ganz normal dargestellt wird und da nichts entgegengewirkt wird, gerade Gewalt gegen Frauen oder sexistisch oder eben auch klassistische Aussagen. Das ist alles politisch. Haben wir eine ZuhörerInnenfrage, Dina?
Noch nicht.
Wie wär's, wenn wir die Kohorte mal fragen? Die Gloria sagt ja am Ende zu Tessa, in einem Reality-Format solltest du ein bisschen was abhaben können. Ich fänd's super spannend, mal bei der Kohorte nachzufragen, was sie dazu sagt. Ich glaube einerseits, nee, ich sag jetzt noch nicht, was ich glaube.
Guckt mal unter diese Folge und stimmt uns ab. Sollte man solche Beleidigungen wie der Tessa entgegengebracht werden, in einem Reality-Format abhaben können. Aber nochmal kurz zur Nominierung zurück. Denn für mich das Highlight ist ja, dass diese Allianz, diese große Gruppe, die ja eigentlich die Taktik hatten, 3-3 zu machen. Also 3 Stimmen für Umut und Emma und 3 Stimmen für Tessa und Jakob. So, dass die beiden in die Exit-Challenge müssen. Und dann auf jeden Fall eins der Paare, die nicht in dieser Allianz ist, rausfliegen wird. Aber der Stefan, der hatte irgendwie seine eigenen Prinzipien. Und er hat jetzt auch einfach auch Tessa und Jakob gewählt. Wodurch diese ganze Rechnung nicht mehr aufgeht. Und es am Ende tatsächlich so ist, dass Emma und Umut und auch Stefan und Theresia jeweils 2 Stimmen haben. Und offensichtlich entscheiden sich Tessa und Jakob dazu, gegen Stefan und Theresia anzutreten in der Exit-Challenge. Und das führt zu heftigen Emotionen, einem großen Streit und ich würde tatsächlich denken zum Zerfall der großen Allianz.
Definitiv. Weil selbst wenn Theresia und Stefan das jetzt gewinnen, sind die ja sauer auf den Stefan. Ich sag's dir, die Allianz ist gefallen.
Die Allianz ist gefallen. Glaubst du, Theresia und Stefan haben eine Chance?
Die haben eine Chance, aber ich glaube trotzdem, dass Tessa und Jakob gewinnen.
Bin gespannt. Ich glaube auch, dass Tessa und Jakob gewinnen.
Dann können wir ja gar nicht wetten.
Wir können auch nicht wetten, wer das Paar ist, was jetzt als nächstes einzieht. Weil ich glaube, du kennst sie überhaupt nicht.
Weißt du das schon?
Ja, habe ich bei Instagram gesehen. Ja, es ist anscheinend Oliver Sanne
mit seiner Freundin. Ich habe offensichtlich keine Ahnung. Gib hier ein, Oliver.
Der war mal der Bachelor. Er ist mit André Mangold. Nee, ich würde vielleicht sagen, ich finde ihn fast noch schlimmer als André Mangold. Und das mag schon was heißen. Ich bin kein Fan. Wenn ihr auch nicht wisst, wer Oliver Sanne und seine Freundin sind, dann guckt mal bei uns bei Instagram, denn da werden wir nochmal einen KandidatInnen-Check machen.
Krass, Dina, die Freundin von Oliver Sanne, die Jill, die hat einen Master of Health Management Psychologie.
Das wird spannend.
Wirklich.
Bis dahin. Freuen wir uns riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt. Einen Daumen nach oben bei Podimo. Klickt unbedingt überall auf Abonnieren. Folgt uns auch auf Instagram und TikTok, um keine Datenanalyse oder psychologische Hintergrundinfos zu verpassen. Kauft unbedingt Franzis hervorragendes Buch. Er hat dich doch noch nicht mal angefasst. Wenn ihr in Berlin oder Umgebung wohnt, Franzi feiert eine Party am Donnerstag in Berlin.
Am 10.10. Am 10.10.
Ich habe von einigen MitgliederInnen aus der Kohorte auch schon gehört, dass sie kommen. Und das wird wunderbar.
Freue mich drauf.
Franzi, bis zum nächsten Mal.
Dina, mach's gut.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.